Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Ulvi Aydin über Jäger in Unternehmen und darüber, welche Typen in Führung und Organisation wirklich den Unterschied machen. Ulvi, wir haben uns heute wieder zu einem Interview verabredet. Erstmal vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir freuen uns sehr.
Klasse, ich bin sehr gerne wieder hier, liebe Claudia. Ich finde das echt klasse, immer in Berlin zu sein und auch bei euch hier zu sein bei Business Talk am Kudamm.
Ja, cool. Du, dann lass uns doch mal gleich starten. Und zwar mit stürmischen Zeiten. In diesem bewegt sich nämlich gerade unsere deutsche Wirtschaft. Im Vorgespräch hast du uns erzählt, dass Unternehmer jetzt viel mehr Jäger brauchen. Was meinst du damit?
Eigentlich brauchten Unternehmer schon immer viele Jäger. Aber in bequemen Zeiten konnten sie auch mit vielen Farmern zurechtkommen. Also was bedeutet Jäger und Farmer? Also man kennt das ja aus dem Englischen, Hunter und Farmer. Ein Hunter, ein Jäger ist jemand, der immer auf der Suche nach neuen Businessmöglichkeiten ist. Also Opportunitäten nennt man das ja im Businessdeutsch. Um das mal in die ursprüngliche Allegorie zu packen, ein Jäger hat versucht, Fleisch für seine Familie zu organisieren. Und damit ist er mit Pfeil und Bogen oder später mal mit einer Flinte durch den Wald gegangen, ist durch das Tal gegangen, ist über den nächsten Berg gegangen, ist in das nächste Tal, hat sein Haus nicht mehr gesehen. Aber hatte keine Sorge, dass er sein Haus nicht mehr sieht, weil er wusste genau, mit welcher Mission er unterwegs ist. Er wollte einen Hirschen oder einen Bären jagen, erlegen und das Fleisch und das Fell nach Hause bringen. Dieser Mindset wird bezeichnet als Hunter-Minded oder als Jäger-Einstellung. Und davon gibt es in der Regel nur ungefähr 10% der Leute. Egal, ob sie im Vertrieb sind oder ob sie im Marketing sind. Aber nicht nur Vertriebler sind Hunter, sondern auch R&D-Leute, also Research and Development, Forschung und Entwicklung. Auch da muss es Hunter geben, die neugierig sind auf etwas Neues, die etwas Neues schaffen wollen. Und Unternehmen, die erfolgreich sind, befeuern diesen Hunter-Spirit und machen Hunter-Leute, also Jäger, mit diesem Hunter-Spirit zu ganz wichtigen Mitarbeitenden, entweder in der Forschung oder im Vertrieb oder aber auch zum Beispiel in der Buchhaltung. Da werden viele sagen, in der Buchhaltung brauche ich doch keine Jäger. Doch, ich brauche die Leute, die die Kunden abtelefonieren und sagen, sagen Sie mal, Sie haben die Ware bekommen, Sie waren noch zufrieden, Sie haben nicht reklamiert. Sie haben uns sogar eine positive Bewertung gegeben. Aber wieso bezahlen Sie Ihre Rechnung nicht pünktlich? Weil wir haben ein Zahlungsziel von 30 Tagen und sind jetzt 60 Tage drüber, also nochmal 30 Tage über Zahlungsziel. Ich erwarte jetzt von Ihnen, dass Sie die Rechnung bezahlen. Das ist auch ein Jägerinstinkt, ein Hunter-Spirit in der Buchhaltung. Gute Buchhalter machen so etwas. Oder aber sie jagen eine Eingangsrechnung im Unternehmen und sagen, Leute, gib mir die Rechnung schnell wieder zurück, weil ich will sie mits Konto bezahlen. Das heißt, sie jagen es im Haus. Und gute Unternehmen haben, egal ob sie in der Krise sind oder nicht in der Krise sind, immer Hunter an den entscheidenden Stellen. Wenn du zu viel Farmer hast, die sagen, naja, die Rechnung wird schon irgendwann kommen. Der Kunde zahlt seine Rechnung nicht nach 60 Tagen, nach 90 Tagen. Es gibt immer dieses Aging of Invoices Payable. Und sagen, ich kriege ja mein Gehalt sowieso. Und die gab es schon immer. Und in Krisenzeiten brauchst du weniger Farmer und mehr Hunter.
Du hast gesagt, es gibt 10% Hunter. Dann hast du schon von Farmern gesprochen. Da gibt es sicherlich auch andere Charaktere im Unternehmen. Was sind das denn für Menschen?
Also du hast im Wesentlichen drei Kategorien in jedem Unternehmen. Die unteren 50%, das sind die, die für ein Gehalt arbeiten, darauf achten, dass sie ihre 6 Wochen Urlaub immer nach ihrem Gusto nehmen und dann auch mal statistisch ihre 10 Tage Krankheit haben. Und dann hast du nochmal 40 Leute darüber, also von 51 bis 90, die in der Regel gut sind und gute Anleitung sich wünschen, die gute Vorbilder brauchen. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich mal, als ich ein junger Mitarbeiter war, Chefs hatte, zu denen ich aufgeblickt habe und von denen ich mir ganz viele Sachen abgeschaut habe, wo ich gesagt habe, genauso will ich auch sein, genauso wie der das macht. Der hat das so cool gemacht, mit den Kunden debattiert, mit den Kunden gesprochen, mit den Kunden verhandelt. Und dann gibt es die 10% darüber. Das heißt also, wichtig ist, für jedes Unternehmen die B-Kategorie an Mitarbeitern zu inspirieren, mit guten Vorbildern zu motivieren.
Was unterscheidet denn eigentlich einen unternehmerischen Jäger, wenn wir bei diesem Bild bleiben, im Mindset und auch im Verhalten von einem, sagen wir mal, klassischen Manager, klassischen Controller?
Der Jäger nimmt weniger Rücksicht auf seine eigenen Belange. Der ist also kein Egomane, sondern er ist jemand, der an die Organisation denkt. Wie zum Beispiel der Jäger, der, ich hatte das Bild vorhin bemüht und strapaziert, der durch Tal und Berg und durch den Wald geht und weiß, ich muss jetzt das Fleisch nach Hause bringen, die warten auf mich. Das heißt, er nimmt sich weniger wichtig und nimmt die Familie oder die Organisation, würde man sagen, wichtiger. Und dann gibt es Leute, die sagen, na, das will ich irgendwie nicht, dann gibt es halt nichts zu essen. Ja, mein Chef wird schon sehen, was er davon hat, wenn ich im Regen rausgehe, mich erkälte, weil ich keine Jacke dabei habe und mich dann krank schreiben muss. Das heißt also, er muss sich weniger ernst nehmen und es gibt einen schönen philosophischen Begriff eigentlich schon. Ein guter Manager weiß, dass er auch ein Stück weit demütig sein muss. Das heißt, er muss mit den Kunden sprechen können, er muss mit den Mitarbeitern sprechen können. Und diese Demut drückt sich im Übrigen auch aus in einem bestimmten Verhalten. Ein guter Manager, sagen wir mal in einer Fabrik mit 2000 Mitarbeitern, die produzieren irgendwas, das sind Maschinen, geht regelmäßig auch mal zu den Abteilungsmeetings, einmal in der Woche, alle zwei Wochen einmal, nimmt ein paar Butterbrezen mit oder ein paar Zimtschnecken mit und sagt, Leute, lass uns mal zusammensetzen, ich will euch mal zuhören. Damit übergeht er nicht den Abteilungsleiter oder den Fertigungsleiter oder den COO, sondern macht das zusammen mit ihm und sagt, ich wollte euch gerne mal zuhören, einfach mal so zuhören, was ihr so macht. Und er achtet darauf, dass er die Butterbrezen oder die Zimtschnecken aus eigener Tasche bezahlt. Wenn er sie nämlich abrechnet, wird das in der Buchhaltung bekannt, dann wird das sein, naja, schau mal, der konnte sich die 20 Euro nicht leisten, hat sich das aus der Kasse wiedergeholt. Das macht einen guten Unternehmer aus, demütig mit dem Jagdinstinkt und dabei seine Leute in ihrem Jagdinstinkt zu befeuern und nicht zu bremsen.
Und wie wenn man so ein bisschen in Unternehmensstrukturen reingeschaut hat, dann galt ja auch gerade bei uns in der Region so das klassische Bewahren und Optimieren als Optimum. Also festhalten, was man so macht und so ein bisschen an Stellschrauben drehen, dass es ein bisschen besser wird. Das funktioniert heute aber nicht mehr. Welche Stellschrauben haben sich denn in diesem wirtschaftlichen Spielfeld, in dem wir uns bewegen, so fundamental geändert, dass man sich eben nicht mehr gemütlich hinsetzen kann und sagen, na, das läuft, dann machen wir so ein bisschen was und dann läuft das wieder weiter.
Schauen wir uns mal die Welt an. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es an Bevölkerung auf der Welt 2,5 Milliarden Menschen. Heute sind wir 8 Milliarden. Im Jahr 2050 erwartet man 10 Milliarden. Ist das jetzt eine gute Nachricht oder ist das eine schlechte Nachricht? Eigentlich mehr Kunden, mehr Verbraucher. Also die Welt hat sich verändert. Und dann stellen wir fest, dass sich die Ernährungsgewohnheiten verändert haben, die Gesundheitsgewohnheiten geändert haben. Oder schauen wir uns mal an, vor 50 Jahren war eine 50 Jahre alte Frau eine alte Frau, die hat sich angezogen wie eine alte Frau. Heute ist eine 50 Jahre Frau eine junge, lebendige Frau. Das gilt genauso für Männer. Vor 50 Jahren liefen wir alle rum, also Leute meiner Altersklasse mit einem grauen Anzug und Krawatte und Hut und Stock, vielleicht auch noch ein paar Jahre vorher. Das heißt, das hat sich alles verändert. Es ist auch schneller geworden und das ist auch okay so. Aber auch das ist nichts Neues. Auch vor 50 Jahren haben die Leute gesagt, die Welt ist anders als noch vor 50 Jahren. Das bedeutet, du kannst heute, wenn du etwas suchst, egal ob Mineralwasser oder eine Handyhülle, in 500 Online-Shops nachschauen. Du musst nicht mehr direkt zum Nachbargeschäft irgendwo gehen und dort nachschauen. Das heißt, die Auswahl ist viel größer geworden. Es ist also auch viel demokratischer geworden. Die Unternehmen hatten früher eine diktatorische Stellung. Das heißt, wer einen BMW haben wollte, hat immer BMW gekauft. Es gab in Deutschland nur 5, 6, 7 Automarken. Mehr gab es ja nicht. Heute gibt es, ich weiß gar nicht, 50, 60, 70 Automarken. Das heißt, das Angebot ist größer geworden. Und vor diesem Angebot haben die Leute natürlich, die Unternehmer, manchmal so ein bisschen Angst und sagen, wie behaupte ich mich jetzt? Du musst dich also anders behaupten als noch vor 10 Jahren. Und dieser Zeitraum verkürzt sich noch mehr. Ich behaupte, in 2 Jahren müssen wir uns ganz anders behaupten, als wir das heute tun. Das gilt für Modegeschäfte genauso wie für Maschinenbauer.
Ulvi, wenn ich ein agiler Jäger bin, gibt es da bestimmte Prozesse oder Strukturen, wo ich an meine Grenzen stoße, wenn ich in diesem Unternehmen arbeiten und machen möchte? Und was würdest du sagen, was müsste denn dringend abgerissen oder unbedingt verändert werden, damit diese Jäger, wie du sie bezeichnest, auch ihren Job machen können und jagen können und das Unternehmen mit Vollgas in die Zukunft führen?
Ich habe gestern gerade mit einem Geschäftsführer gesprochen, da bin ich Beirat in dem Unternehmen. Und da habe ich Folgendes gesagt. Jede Maschine hat eine Sollbruchstelle. Das heißt, da soll sie kaputt gehen. Also ein Dampfkessel zum Beispiel. Und jeder Mitarbeiter, jeder Unternehmer hat auch eine Belastungsgrenze. Du musst deine Belastungsgrenze herausfinden, wo deine Belastungsgrenze ist. Und wenn du die dann erreicht hast, machen gute Leute Folgendes, schieben diese Belastungsgrenze weiter. Das wird jeder feststellen, wenn er zum Beispiel einen Marathon laufen will. Du kannst ja nicht von der Couch aufstehen, untrainiert und Marathon laufen, irgendwie in 4 Stunden oder sowas. Nein, du musst dafür trainieren. Und die ersten 3 Kilometer werden wahnsinnig schwer sein. Da musst du auf 5 Kilometer, auf 10 Kilometer, auf einen Halbmarathon schieben. Das heißt, du musst deine Belastungsgrenze hinausschieben. Und gute Manager mit einem guten Jägerinstinkt schieben ihre Belastungsgrenze und ihre Schmerzgrenze weiter. Und das erkennst du bei Menschen relativ schnell, die dann sagen, ich habe Spaß an dieser Aufgabe, ich möchte das gerne machen und ich will nicht das bequeme Leben haben, sondern ich will in meinem Job auch noch was lernen, nicht nur was erreichen, nicht nur mehr Geld, sondern ich will mich auch mental weiterentwickeln und diesen Leuten den Freiraum zu geben. Also um mal das alte Bild zu bemühen, eine alte Allegorie zu bemühen, ihnen lange Leine lassen, den Menschen vertrauen. Wenn du jemanden hast, und das ist im Übrigen das militärische Prinzip, du sagst, was du erreichen willst, du gibst ihnen die Instrumente und sagst ihnen dann, sag, was du noch brauchst. Wenn du nichts mehr brauchst, dann lasse ich dich marschieren und du kommst wieder zurück, wenn du das Ziel erreicht hast.
Du berätst unterschiedliche Firmen, große Firmen, riesengroße Konzerne, oftmals auch im Top-Management. Wie bringst du denn diesen sogenannten Jagdinstinkt genau dorthin, wo oft noch Risikomanagement bzw. Risikovermeidung herrscht?
Durch klare, brutale Wahrheit. Also ich habe das ja schon mal gesagt, dieses Wort gnadenlose Wahrheit, indem du auf einen Blick mal so die KPIs zeigst und sagst, sag mal Leute, die KPIs zeigen euch, wo ihr entschieden habt, dass ihr stehen wollt. Also wenn ein Bundesliga-Verein auf dem 15. Tabellenplatz ist, aber hält immer noch an den gleichen Taktiken, an dem gleichen Spieler, an dem gleichen Trainer fest, dann musst du sagen, ihr wollt offensichtlich da sein. Also wenn ihr da nicht sein wollt, dann müsst ihr etwas anderes tun. Das würde bedeuten, entweder einen neuen Stürmer oder einen neuen Trainer oder eine neue Spieltaktik. Und das auszusprechen, das anzusprechen, das zu adressieren, den Finger in die Wunde zu legen, ist ganz häufig als Interimmanager und als Beirat meine Aufgabe, weil es passiert sehr häufig innerhalb dieses Kreises der Unternehmensführung nicht.
Und wie dieses Interview werden ganz viele tausende Menschen sehen. Wenn da Manager, CEOs oder Führungspersönlichkeiten darunter sind, welchen einzigen Satz oder welchen einen Satz würdest du denen mitgeben? Und was wäre dein Appell gerade für diese kommende Phase der Dysfunktion?
Liebe die Schmerzen, weil Veränderung bedeutet immer Schmerzen. Also das ist der eine Satz, liebe die Schmerzen. Dein Körper spricht mit dir, wenn es Schmerzen hat. Oder deine Seele spricht mit dir, wenn es Schmerzen hat. Oder nimm die Veränderung aus der deutschen Geschichte 1989. Die Schmerzen waren so groß, die seelischen Schmerzen, die politischen Schmerzen waren so groß, dass die Menschen eine Veränderung wollten. Also Schmerzen sind in sich gut. Lass den Schmerz zu und versuch nicht immer eine Pille zu nehmen, um den Schmerz zu unterdrücken. Weil irgendwie passiert da etwas. Liebe den Schmerz.
Ulvi, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir ganz viele erfolgreiche Projekte. Dankeschön.
Ganz vielen Dank. Ich freue mich drauf.